ARD. Das Wissen.
Am 30. April 1945 nimmt sich Adolf Hitler in seinem Berliner Führerbunker das Leben.
Um Mitternacht gab der Deutsche Rundfunk dem deutschen Volk in ernster, feierlicher Form die Kunde, dass unser Führer Adolf Hitler gestern Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzug gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist.
Wenige Tage nach dieser Meldung und nach Hitlers Tod am 8. Mai kapituliert die deutsche Wehrmacht. Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende. Und dann? Heute gilt dieser 8. Mai 1945 vor 80 Jahren als Tag der Befreiung vom Naziregime, ein Neuanfang, die Stunde Null. Das klingt nach einem klaren Schnitt, ziemlich sortiert, aber die Monate nach Kriegsende sind eine sehr turbulente Zeit und die wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Nach der Kapitulation 1945, Deutschlands chaotischer Neuanfang, so heißt diese Folge von Das Wissen. Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg und wir werden in diese Monate nach Kriegsende reinhören mit Tönen aus dem ARD-Archiv. Radio. Und wir werden darüber sprechen mit einem großen Kenner der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo, Harald Jenner.
Hallo, guten Tag.
Sie sind Journalist und Autor, beschäftigen sich seit vielen Jahren besonders mit der deutschen Geschichte und den Deutschen im 20. Jahrhundert. Über die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg haben Sie das Buch Wolfszeit geschrieben, viel Lob dafür bekommen, Preise auch. Was fasziniert Sie besonders an diesen Monaten, den Jahren unmittelbar nach Kriegsende am 8. Mai 1945?
Vor allen Dingen faszinierte mich, wie die Deutschen und ob die Deutschen klarkommen mit der Anarchie, mit dem Chaos, das ausbricht, denn dafür sind sie ja eigentlich nicht gemacht. Und nach dem Nationalsozialismus, nach diesem strengen Prinzip anordnen und gehorchen, schon gar nicht. Und das finde ich faszinierend, wie sie da hineingeworfen werden, wie sie klarkommen müssen mit der Rolle als Verlierer. Und vor allen Dingen habe ich mich gefragt, wie die Deutschen so schnell aus Parteigenossen wieder zu echten Bürgern werden konnten. Denn die Entwicklung hin zu einer demokratischen Gesellschaft, die auch Vertrauen erweckte im Innern, aber auch im Äußern, ging relativ rasch. Und wie ist das möglich? Wie kann ein Volk, das solche Verbrechen auf sich geladen hat, das so blind dem Führer gehorchte, sich so schnell zu etwas wie Demokraten entwickeln? Also wie glaubwürdig ist das? Wie sehr kann man dem vertrauen? Und vor allen Dingen, wo und wie passierte das?
Jetzt haben Sie gerade ein interessantes Stichwort schon genannt, das der Anarchie. Ich hatte von einer turbulenten Zeit gesprochen. Man benutzt aber oft immer noch einen anderen Begriff, wenn man diese Zeit unmittelbar nach Kriegsende beschreiben will, nämlich als Neuanfang, als diese berühmte Stunde Null. Wie passend finden Sie den Begriff?
Den finde ich zum Teil absolut unpassend und zum Teil sehr passend. Ich will das gut erklären. Unpassend ist er, weil natürlich die Zeit weiterging, weil auch bestimmte Herrschaftsfiguren weiter auf ihren Posten blieben. Es gibt in vielen Bereichen natürlich eine Kontinuität zwischen dem NS-Regime und der Zeit nach dem Zusammenbruch. Da blieben dieselben Menschen in ihren Ämtern und natürlich auch in der Justiz. Da war es besonders übel. Viele Menschen, die eingekerkert wurden im NS-Regime, die blieben einfach weiter drin. Beispielsweise Homosexuelle. Da wurde der Paragraph 175, der galt einfach weiter, der wurde übernommen, auch in dieser absolut faschistischen Formulierung. Und viele andere Vergehen, dafür saßen die Leute weiterhin im Gefängnis. Der andere Punkt ist natürlich, wo es überhaupt tatsächlich eine Stunde Null war, ist im Erleben vieler Leute, weil wir hatten den absoluten Zusammenbruch. Für viele fiel die Ordnung tatsächlich in sich zusammen. Die Polizisten zogen ihre Uniform aus und wussten nicht, ob sie noch welche waren, ob sie morgen wieder zum Dienst antreten müssen oder nicht. Die Menschen hatten Angst voreinander, niemand beschützte sie quasi. Es gab natürlich die Alliierten, aber die waren mit anderen Aufgaben beschäftigt als mit dem Schutz der inneren Sicherheit. Und so war man einander schutzlos ausgeliefert, suchte Freunde, suchte irgendwie starke Menschen, die sich um einen kümmern konnten. Viele waren ja absolut versprengt. Und dieser Moment absoluter Unsicherheit, wo man nicht weiß, wie es die nächsten Wochen, Monate weitergehen soll, ob man überhaupt je wieder so etwas wie einen Staat bilden könne, die haben viele Menschen mit Recht als einen absoluten Bruch empfunden. Und für den ist dann der Begriff Stunde Null schon sehr passend.
Jetzt deuten Sie es an mit diesem Verweis auf Einzelschicksale, Einzelbeispiele. Wir werden uns auch in dieser kommenden Stunde hier in das Wissen über das Kriegsende vor 80 Jahren vor allem mit der Situation der Menschen, mit der Lage einzelner gesellschaftlicher Gruppen beschäftigen. Es geht also nicht um die ganz große Politik und dann auch die politische Neuordnung Deutschlands und Europas, wie sie natürlich auch einsetzt nach Kriegsende. Vielleicht aber nur einmal zum Einstieg jetzt, um es ein bisschen zu sortieren. Ich hatte die Meldung von Hitlers Tod zum Einstieg gebracht. Es gibt aber einen Nachfolger von Hitler, den Wehrmachtsadmiral Karl Dönitz, der sozusagen nach dem 30. April über nimmt. Wer ist das? Was für eine Regierung bildet er?
Das ist eine absolute Gespensterregierung. Die tritt sehr pompös auf zunächst, beschäftigt sich hauptsächlich mit sich selber. Also wer von diesen verbliebenen Hitler-Schranzen dort nun welchen Ministerposten bekommt. Und hält vor allen Dingen also große Reden gegen den Bolschewismus. Gespenstisch ist diese Regierung, weil das Land ja zu 90% schon besetzt ist, schon längst in alliierter Hand. Und die sitzen da im äußersten Norden, in Flensburg-Mürwik, in dieser Marinekaserne und spucken da große Töne und reden hauptsächlich gegen den Bolschewismus, weil sie sich so ein bisschen schon an Amerika anlehnen wollen, so in der Hoffnung, Amerika würde dann gerne mit ihnen zusammen gegen die Sowjets kämpfen, eine vollkommen irre, trügerische Vorstellung.
Bevor wir nochmal auf Dönitz zu sprechen kommen, vielleicht hören wir ihn einfach mal direkt mit seiner Ansprache unmittelbar nach Hitlers Tod am 1. Mai 1945.
Deutsche Wehrmacht, meine Kameraden, der Führer ist gefallen, getreu seiner großen Idee, die Völker Europas vor dem Bolschewismus zu bewahren, hat er sein Leben eingesetzt und den Helden tot gefunden. Mit ihm ist einer der größten Helden deutscher Geschichte dahingegangen. In stolzer Ehrfurcht und Trauer senken wir vor ihm die Fahnen. Der Führer hat mich zu seinem Nachfolger als Staatsoberhaupt und als oberster Befehlshaber der Wehrmacht bestimmt. Ich übernehme den Oberbefehl über alle Teile der deutschen Wehrmacht mit dem Willen, den Kampf gegen die Bolschewisten so lange fortzusetzen, bis die kämpfende Truppe und bis die Hunderttausende von Familien des deutschen Ostraumes vor der Versklavung oder Vernichtung gerettet sind. Gegen Engländer und Amerikaner muss ich den Kampf so weit und so lange fortsetzen, wie sie mich in der Durchführung des Kampfes gegen die Bolschewisten hindern. Die Lage erfordert von euch, die ihr schon so große geschichtliche Taten vollbracht habt und die ihr jetzt das Ende des Krieges herbeisehnt, weiteren bedingungslosen Einsatz. Ich verlange Disziplin und Gehorsam. Nur durch vorbehaltlose Ausführung meiner Befehle werden Chaos und Untergang vermieden. Ein Feigling und Verräter ist, wer sich gerade jetzt seiner Pflicht entzieht und damit deutschen Frauen und Kindern Tod oder Versklavung bringt. Der dem Führer von euch geleistete Treuheit gilt nunmehr für jeden Einzelnen von euch ohne weiteres mir als dem vom Führer eingesetzten Nachfolger. Deutsche Soldaten, tut eure Pflicht. Es gilt das Leben unseres Volkes.
Herr Radina, Sie haben es angesprochen, 90% Pi mal Daumen Deutschland sind zu dem Zeitpunkt besetzt, als wir diese Worte von Karl Dönitz hören. Was haben Sie bei Ihren Recherchen herausgefunden? Wie ernst wird in der breiten Bevölkerung dieser Aufruf zu Ordnung und Gehorsam noch genommen?
Überhaupt nicht. Man merkt ja, dass dieser Mann in einer Wahnwelt lebt, wie die Nationalsozialisten die letzten Wochen auch ohnehin schon. Die Mehrheit der Bevölkerung lebt längst unter amerikanischer, britischer oder französischer Besatzung. Und da redet der da irgendwas von Kampf gegen den Bolschewismus. Das ist natürlich absolut grotesk, wie überhaupt die plötzlich geborene Zielsetzung gegen den Bolschewismus grotesk ist und nur dazu dienen soll, bei den Amerikanern sich lieb Kind zu machen. Das hat niemand ernst genommen. Den kannten auch nicht viele Leute. Die Sendestationen waren ja auch zum Teil zerstört. Irgendwie, es gab relativ wenig Gelegenheit zum Radio hören. Und wenn, hörte man die Feindsender, weil da wurde man wesentlich besser und genauer informiert als über den Deutschen Rundfunk.
Haben Sie für sich ein persönlich fixes Datum fürs Kriegsende? Ich habe diesen offiziellen 8. Mai genannt. So wie Sie das jetzt auch über die Stimmung der Bevölkerung beschrieben haben, ist für die eigentlich oder für die allermeisten der Krieg schon viel früher zu Ende.
Ja, der Krieg ging im Grunde genommen ein quälend langes halbes Jahr zu Ende. Das beginnt ja schon im Herbst in Aachen zuerst, die erste deutsche Stadt, die fällt oder befreit wird, je nach Perspektive. Und dann geht das sukzessive nach Westen so weiter mit den amerikanischen und britischen Linien. Unten im Süden verschiebt sich die Front immer mehr nach Norden und im Osten natürlich durch die Rote Armee nach Westen. Das sind entsetzliche Kämpfe, zum Teil auch mit vielen Rückschlägen für die Alliierten. Und alles im Grunde genommen sinnlose Kämpfe, in denen nochmal Hunderttausende von Menschen geopfert werden. Diese Phase ist den Deutschen in entsetzlicher Erinnerung. Sie hat ein Gutes, die Deutschen beginnen sich innerlich mehr und mehr von den Nationalsozialisten zu distanzieren. Sie erkennen so das wahre Gesicht der Nazis. Da ist Hitlers Nero-Befehl, also dieser berühmte Befehl, wo Hitler im März anordnet, die gesamte deutsche Infrastruktur zu zerstören, damit sie nicht dem Feind in die Hände fällt. Also da Elektrizitätswerke, Staudämme, alles sollte zerstört werden. Daran haben sich einige deutsche Befehlshaber nicht gehalten. Da war aber schon ein großer Widerstand zu spüren gegen diesen Wahnsinn. Der getragen wurde natürlich wie immer von der SS, also diesen schwarzen Teufeln, als solche wurden sie dann wahrgenommen, die dann versuchten, die Alten und ganz Jungen noch in den letzten Kampf zu pressen, deren Wehrbereitschaft zu fördern, indem man Feiglinge an den Laternen aufhängte mit einem Schild um den Hals. Ich habe meine Frau den Russen überlassen und sowas. Das war schon absolut finster, brutal, die nackte Menschenverachtung. Und viele Deutsche merkten, dass den Nationalsozialismus alle mitnehmen wollten in den Tod. Das war dann eine fürchterliche, aber für die Deutschen sehr wichtige Erfahrung, weil sie, wie gesagt, langsam mitbekamen, was für einem grausamen Regime sie dazu gejubelt hatten.
Mit den militärischen Siegen werden natürlich auch die Konzentrationslager der Nazis befreit. Was passiert mit diesen Millionen von Menschen, die da immer noch zu dem Zeitpunkt festgehalten worden sind, eingesperrt worden sind oder zum Teil auf Todesmärsche geschickt wurden?
Ja, das ist ein Kapitel, das mich sehr erschüttert hat. Zunächst mal natürlich die letzten Kriegstage, Kriegswochen noch, als die Alliierten nicht die jeweiligen Landesteile befreit hatten, wurden viele Zwangsarbeiter umgebracht, in Löcher verscharrt, weil man einfach Angst hatte vor deren Rache. Und die immer noch Millionen und Abermillionen von Überlebenden, insgesamt 8 bis 10, die da zusammengefercht waren in Lagern verschiedener Größe, die wurden dann nach und nach von den Alliierten befreit. Und dann war die große Frage, was macht man dann mit denen? Man stellt sich das immer so vor, da war der Tag der Befreiung und von da an ist eigentlich alles in Ordnung. Aber dass es unendlich schwer war, die zu ernähren, die einzukleiden, deren absolut entsetzliche Lebensbedingungen wenigstens ein bisschen in diesen Lagern aufzubessern, daran hatte man auch in der Nachkriegsgeschichte eigentlich wenig gedacht. Die Alliierten hatten überhaupt nicht genügend Kräfte, sich um die zu kümmern. Die Lager wurden einfach aufgemacht. Ein Teil der Insassen blieb apathisch dort sitzen und wartete darauf, irgendwie ernährt zu werden. Andere, ein bisschen kräftiger waren, ein bisschen mutiger waren, die zogen durch die Lande, natürlich voller Rachegefühl, voller Hass, und versuchten nun auf eigene Faust irgendetwas zu essen zu bekommen. Also sie überfielen dann alle möglichen Häuser, also abseits gelegene Gehöfte. Es gibt dann natürlich eine Menge Verbrechen von derer Seite. Diese sogenannten Displaced Persons waren sehr gefürchtet. Und die waren natürlich auch durch die lange Zwangsarbeit und lange Lagerhaft, also psychisch verwahrlost, das waren ja keine pflegeleichten Personen, wie man sich das so vorstellte, die fielen auch den Alliierten schnell zur Last. Die Deutschen, das waren ein absolut gehorsames, fügsames Volk. Wenn man denen was anordnete, hatten die das gemacht, auch wenn Amerikaner das anordneten. Das waren bei den Displaced Persons, bei den russischen, polnischen Zwangsarbeitern noch anders. Also die waren froh, endlich frei zu sein und wollten nur noch frei sein und wollten nicht wieder herumkommandiert werden. Insofern waren sie relativ renitent. Und das führte dann zu unschönen Szenen. Also dann hatten zum Teil deutsche Hilfspolizisten und amerikanische oder britische Militärpolizisten sich zusammengetan, um irgendwie Ruhe und Ordnung in diesen Lagern wiederherzustellen. Und das war natürlich eine fürchterliche Erfahrung für diese freigelassenen Zwangsarbeiter, dass nun die deutsche Polizei zusammen mit den Alliierten auftrat. Da brach dann neuer Hass auf. Also es war eine ziemlich wilde Zeit, also voller wiederum Anarchie und Gewalt.
Schon unmittelbar nach der Befreiung gibt es dann auch verschiedene Konzentrationslager, gibt es dann auch erste Berichte von Insassen aus diesen Lagern, die eben Zeugnis ablegen von den Verbrechen, die die Deutschen begangen haben. Bevor wir darüber reden, hören wir vielleicht einen Auszug aus einem so einem Bericht. Erstmal, den die BBC im April 1945 sendet von der Jüdin und Auschwitz-Überlebenden Charlotte Grunow.
Hier spricht Charlotte Grunow, eine Berliner Jüdin. Genau vor zwei Jahren bin ich verhaftet worden und von der Gestapo mit 750 Leuten nach Auschwitz gebracht worden. Da wir ein arbeitsfähiger Transport waren, wurde ein großer Teil von uns gerettet. Gleich am Bahnhof wurde man sortiert in arbeitsfähig und in nicht arbeitsfähig. Frauen mit Kindern und Männer, die Krankheiten oder irgendwelche Gebrechen hatten, wurden auf Autos geladen, von denen wir nicht wussten, wohin sie fuhren. Im Lager selbst hörten wir dann erst, dass diese Leute alle in das Gas gegangen sind. Eine Sache, die man sich kaum vorstellen kann, wenn man nicht diesen schrecklich roten Himmel tagtäglich vor sich gesehen hat und gewusst hat, dass dort nicht nur kranke, sondern blühende junge Menschen, die ein kleines, winziges Fleckchen am Körper hatten, hingegangen sind. Vor 8 Monaten wurde das Lager, weil der Feind in Sicht war, geräumt und wir kamen hier nach Bergen-Belsen. In Auschwitz konnte man noch leben bei dem, was die Deutschen einem gaben. Aber hier war es unmöglich. Man bekam am Tag 1 Liter Kohlrübensuppe und ein Stückchen Brot. Arbeitsmöglichkeiten waren kaum vorhanden. Schlafbedingungen waren schrecklich und sind jetzt noch furchtbar. Man lag auf der Erde in Zelten, im November in Zelten, so lange bis ein Wind die Zelte abriss und wir glücklicherweise damals unter Dach und Fach kamen und ein festes Dach über dem Kopf hatten. Heute sind wir glücklich, dass wir alles hinter uns haben und wir wissen nicht, wie wir jemals unseren Befreiern danken sollen. Wir wissen nur, wenn wir rauskommen, dass wir das alles, was wir hier erlebt haben, in die Welt hinausschreien müssen. Denn anders kann man nicht leben. Die Menschen, die das jetzt hören, werden vielleicht glauben, wir sind nicht mehr ganz normal. Aber wenn man anfängt zu erzählen, dann ist es so grausam. Man weiß nicht, wo man anfangen soll. Es gibt so schreckliche Sachen, die man erlebt hat, dass man keine Worte findet, sie zu schildern. Und jemand, der nicht dabei gewesen ist, der wird das gar nicht begreifen, wie furchtbar immer wieder diese rote, leuchtende Flamme in unserer Erinnerung steht. Wenn wir heute die Sonne untergehen sehen, denken wir an den Kamin in Auschwitz, der Tausende von Menschen hingerafft hat. Und man musste zusehen, man war so verzweifelt, man ballte die Hände in der Tasche und konnte nichts dazu tun, weil man geknechtet und gefoltert war. Und nur, weil man als Jude nach Auschwitz gekommen ist, weil man das furchtbare Unglück hatte, als Jude geboren zu werden. Kein Verbrechen hat man weiter begangen, sondern nur als Jude ist man eben auf die Welt gekommen und als Jude ist man dort in den Kamin gegangen.
Es gibt diese berühmten Bilder, Harald Jener, von Militärs der US-Amerikaner, die ja Anwohner vom KZ im Buchenwald regelrecht zwingen, da durchzugehen und sich anzuschauen, was ihre Landsleute da angerichtet haben. Auch diese Berichte, die wir jetzt gerade gehört haben, zielen auf ein deutsches Publikum. Inwiefern würden Sie sagen, Sind die auch da angekommen und wollten gehört werden zu dem Zeitpunkt?
Diese Szenen im Buchenwald, die sind schon erschütternd, wenn man diese Fotos sieht, wie die deutsche Bevölkerung da durch dieses Lager geht, wie sie versuchen wegzuschauen, wie sie zum Teil verlegen, lachen. Und ein Teil der Häftlinge ist ja dabei. Die werden auch natürlich beschimpft. Die Häftlinge brüllen, schaut euch das an, das habt ihr gemacht. Viele von diesen Weimarer Bürgern sind ungeheuer betroffen, aber viele sind auch entsetzlich verpanzert. Man merkt, diese Gesichter verhärten sich, sie wollen wegschauen. Und das ist natürlich eine Situation, die in dem Moment auch wahnsinnig überfordert hat. Man kann schlecht beurteilen, wie viel durch den Panzer der Überforderung dann tatsächlich in ein Gewissen oder in ein Denken hineindringt. Ähnlich war das mit den Entnazifizierungsmaßnahmen durch diese Atrocity-Movies, also durch diese schrecklichen Dokumentarfilme aus den KZs, wo man diese Leichenberge sah, die da abtransportiert werden, mit Baggern in Massengräber gekarrt werden und so weiter. Da hatten auch viele Leute, die wurden gezwungen, in den Kinos sich das anzuschauen. Wer zur Seite schaute, guckten amerikanische Soldaten sehr genau hin, wurde gezwungen, sich das zum zweiten Mal anzuschauen und so. Bis man dann gemerkt hatte, das bringt nicht viel, das ist eigentlich nur eine absolute Abwehr, die da ausgelöst wird. Und dann hat man sich wesentlich intelligentere Maßnahmen einfallen lassen, um die Deutschen dazu zu bringen, sich mit dieser Vergangenheit wirklich auseinanderzusetzen.
Vielleicht müssen wir an dieser Stelle in Bezug auf die KZ-Insassen einen kleinen inhaltlichen Schnitt machen und zu einer anderen Gruppe kommen, die auch in gewisser Weise dazu beitragen, dass es sehr, ich sag mal, unordentlich zugeht in Deutschland nach Kriegsende. Es kommen nämlich auch Millionen deutscher Flüchtlinge aus den ehemaligen Ostgebieten des Deutschen Reiches zurück oder erstmals nach Deutschland. Wie werden diese sogenannten Volksgenossinnen und Genossen aufgenommen?
Durchaus verschieden. In Einzelfällen herzlich. In der Regel sind sie unwillkommen und werden
Warum unwillkommen?
Mit Ablehnung empfangen. Na, es gibt in dem verbliebenen Deutschland natürlich wenig zu essen und es gibt wenig Wohnraum. Sehr viel ist zerbombt. Die Leute drängen sich zusammen in den verbliebenen heilen Häusern oder in den noch halbwegs bewohnbaren Ruinen. Vor allen Dingen in den großen Städten ist die Lage katastrophal und da hinein strömen nun 8-9 Millionen Vertriebene und Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten. Man sorgt dafür, dass die möglichst schnell weiterziehen, indem man schon am Bahnhof große Schilder ausstellt, hier Zugsperre. Und dann, wenn die nun trotzdem da landen, werden sie entsprechend schnell schlecht behandelt, um einfach irgendwo anders hinzuziehen. Und die meisten werden irgendwie aufs Land geschickt, weil man glaubt, dort könnten sie besser ernährt werden. Und gerade die Landbevölkerung ist aber besonders unwillig, die aufzunehmen. Die werden dann zum Teil von der Militärpolizei einquartiert, die wirklich mit Hilfe von Maschinenpistolen werden die Dörfler gezwungen, eben Flüchtlinge aufzunehmen. Und zum Teil geht das zu wie auf so einem Sklavenmarkt. Auf dem Marktplatz versammelt sich der Dreck von Neuankömmlingen und dann suchen sich die Einheimischen einerseits die schönsten Frauen aus und andererseits die stärksten Männer, also die auf dem Feld helfen könnten. Und der Rest soll bleiben, wo er ist. Oder eben möglichst weg wieder zurück. Das ist absolut brutal und das wird auch sehr offen ausgesprochen, auch in allen möglichen Flugblättern. Die Leute werden, weil sie aus dem Osten kommen, als Polacken bezeichnet. Sie haben auch andere Verkehrsformen. Sie essen anders, sie würzen mit Knoblauch. Das stinkt den Westdeutschen gewaltig. Und die haben zum Teil andere religiöse Gebräuche, auch wenn sie Christen sind. Aber das zählt nun alles nicht. Was jetzt zählt, ist plötzlich die Region. Die regionale Identität. Also die Friesen wollen Friesen bleiben, die Franken wollen Franken bleiben, die Bayern wollen Bayern bleiben. Und mit diesen komischen Leuten aus den Ostprovinzen will man nichts zu tun haben. Das hat ein Gutes. Auf diese Weise lernen die Deutschen, dass diese fetischisierte Volksgemeinschaft auch noch einer Herrenrasse, eine absolute Chimäre war, eine Einbildung, bloße Propaganda. Das Volk zerfällt in einzelne regionale Stämme, die eben für sich kulturell bleiben wollen, die ihre Identität behalten wollen. Und so machen die Deutschen so eine Art multikulturelle Erfahrung mit sich selbst. Und das ist eben auch unter dem Stichpunkt der Entnazifizierung eine grausame, aber doch auch wichtige Erfahrung, dass man diese verfluchte Illusion der Volksgemeinschaft los wird und dass man eine Gesellschaft auf dem langwierigen Weg der Integration von Neuankömmlingen, auch wenn sie zum eigenen Volk gehören, erkämpfen muss. Das Fremde ist eben keine natürliche Kategorie, sondern das Fremde ist eine Kategorie, die man auch einfach konstatieren kann. Da werden aus Deutschen plötzlich Fremde, mit denen man sich nicht zugehörig fühlt und die man außen vor halten möchte.
Möglicherweise sollte dann dieser Radiobeitrag, den wir gleich hören, vielleicht die Integrationswilligkeit etwas steigern, indem er am Beispiel von Flüchtlingsfrauen in Wesermünde deren Arbeitskraft darstellt und zeigt, wie willig die Leute sind, sich zu integrieren.
Ein leichtes Gruseln überkommt einen, wenn man hier diesen großen Saal betritt. Auch meinem Mikrofon geht es so, denn es zittert leicht in meiner Hand. Auf langen Tischen liegen unendlich viele Leichen und davor bezaubernde Lebewesen. Aber es ist nicht ganz so schlimm. Die Leichen sind Heringe und die Lebewesen sind blonde, braune, schwarze, ganz bezaubernde junge Damen, die hier arbeiten. Das klingt alles sehr leicht und doch ist in diesem Saal auch sehr viel Schweres. Denn die Belegschaft dieses Betriebes hier setzt sich aus fast 80% Flüchtlingen zusammen, die hier nun eine neue Arbeit gefunden haben, zweifellos aber alle aus anderen Gebieten kommen. Wir wollen noch mal fragen, wo die einzelnen Damen her sind. Sagen Sie, wo sind Sie her?
Ich bin aus Breslau.
Breslau, und wo sind Sie her?
Aus Ostpreußen, Badenstein, Ostpreußen.
Badenstein, und wo sind Sie her?
Pommern.
Sie?
Essen, Rheinland, Ostpreußen.
Also alles Flüchtlinge, die hier an die Waterkant verschlagen sind. Wie lange sind Sie schon hier
in Wesermünde? Ich bin nahezu 8 Wochen in Wesermünde.
8 Wochen in Wesermünde? Ja. Und Sie leben auch hier in Wesermünde?
Nein, ich bin nach Bramel in ein ganz kleines Dorf gekommen.
Da kommen Sie jeden Morgen hierher gefahren, ja?
Ja, ich muss mit dem Autobus ungefähr 8 Kilometer zurücklegen.
Macht Ihnen denn diese Arbeit hier Spaß? Die ist auch sicher ziemlich ungewohnt.
Ja, es ist gar nicht, ich passe eigentlich gar nicht hierher. Denn ich bin früher zur Oberschule gegangen. Und nun erlauben mir das meine geltlichen Mittel nicht, dass ich die Schule weiter besuche, weil ich noch mehrere kleine Geschwister habe und meine Schwester, die soll auch wieder in eine höhere Schule kommen.
Aber Sie finden sich eben ab hier mit der Arbeit, weil es sein muss.
Ja, es muss sein. Man hat ja auch mal etwas, bekommt man hier Zuteilungen und so, dann...
Was wollten Sie denn gerne mal werden?
Ich wollte Ärztin werden.
Ärztin? Na also mit innerer Chirurgie beschäftigen Sie sich ja hier schon reichlich, leider bisher nur an Heringen.
Ja.
Na hoffentlich wird das auch mal so, wie Sie sich das erträumt haben. Vielleicht geht
wir
es doch mal...
Wir wollen hoffen, aber ich weiß gar nicht, ob es so weit kommen wird.
Ach, man soll die Hoffnung nie verlieren. Nicht? Und bestimmt werden Ihre ganzen Kolleginnen hier auch im Stillen und Geheimen weiterhin die Hoffnung hegen, dass es mal wieder etwas werden kann damit. Und dass man hier in der neuen Heimat festen Fuß fassen kann, nicht?
Ach, es geht ja noch mehreren Mädels so, die früher eine höhere Schule auch besucht haben und müssen jetzt hier weiterarbeiten.
Ja, das, was man tut, ist ja nicht so wichtig wie das, wie man es tut heute. Ja. Denn wir leben ja alle in einer Not und müssen uns damit abfinden und müssen dort unterkommen, wo es irgend möglich ist, nicht wahr?
Ja.
Wir wünschen Ihnen jedenfalls, dass Sie sich hier recht wohl fühlen unter Ihren vielen jungen Kolleginnen. Und an dem schönen Lied, was wir vorhin gehört haben, merken wir, dass es ja auch einigermaßen geht.
Ach, wir singen uns und mit Singen vertreiben wir uns schon die Zeit. Es werden öfters Rätsel aufgegeben oder so Geschichten erzählt. Das ist ganz nett.
Da geht der Tag auch schnell bei dieser ungewohnten Arbeit.
Ach, sicher, ja.
Und viel Spaß weiterhin.
Dankeschön.
Also ein etwas gönnerhafter Ton. Fand ich jetzt beim Hören, den der Reporter da anschlägt. Was aber durchklingt, ist, dass man sich durchaus berechtigt Hoffnung auf ein besseres Leben machen darf, zumindest als deutscher Flüchtling. Wenn wir es auch nochmal vergleichen mit den KZ-Insassen, die freigelassen werden, ist diese Hoffnung berechtigt?
Ja, die Vertriebenen und Flüchtlinge aus den Ostgebieten sind ungeheuer fleißig, ungeheuer ehrgeizig und bringen mit dieser Arbeitsamkeit die alteingesessenen Einheimischen auch so sehr unter Druck. Das ist auch ein Moment dessen, dass man die am Anfang nicht so gut leiden kann, weil das eben so in deren Augen so Streber sind.
Das personifizierte schlechte Gewissen.
Ja, und die sind allerdings natürlich für die deutsche Wirtschaft ungeheuer wichtig, weil sie diesen strikten Aufstiegswillen haben. Sie sind ja in einer neuen Heimat, mit der sie nichts verbindet, in der sie auch nicht gut gelitten sind und entsprechend viel müssen sie leisten. So fühlen sie sich und so verhalten sie sich. Und diese Leute sind oft sehr, sehr gut ausgebildet und sie haben natürlich eine ungeheure Mobilität erlitten und erfahren. Und die mischen nun diese Dörfer und Kleinstädte, in denen sie untergekommen sind, kulturell total auf. Insofern kommt tatsächlich ein großer Traditionsbruch mit denen über so die deutsche Kultur. Und genau das, was diese alten einheimischen Verteidiger der kulturellen, provinziellen Identität befürchtet hatten, tritt eben tatsächlich ein. Die modernisieren das Land. Und man hält die Vertriebenen ja immer so für die reaktionärsten Elemente der Nachkriegsgesellschaft, weil die mit der Ostpolitik nicht einverstanden waren, weil die eben etwas gegen die Aussöhnungspolitik hatten und sehr lange glaubten und hofften, in ihre alte Heimat irgendwann zurückkehren zu können. Aber sie waren eben andererseits tatsächlich diejenigen, die am entschiedensten an eine Zukunft in Westdeutschland oder auch in Ostdeutschland, viele blieben ja auch in Ostdeutschland, glaubten, die sich dort einbrachten und die zur Zivilisierung also dieser Ex-Nazi-Gesellschaft enorm beitrugen.
Diese Gesellschaft hat sich sozusagen nicht nur in Bezug auf die eigene Arbeitskraft und Integrationskraft neu gesammelt. Sie musste auch sehr viel wieder aufbauen. Sicherlich den meisten Menschen im Kopf diese entweder Fernsehbilder oder Fotografien der wirklich in großen Teilen fast komplett zerstörten größeren deutschen Städte und auch kleineren Städte. Inwiefern beginnt der Wiederaufbau dieser Trümmerlandschaften unmittelbar nach Kriegsende oder wann beginnt er?
Der beginnt ja schon während des Kriegs. Also die ersten Bilder der Trümmerfrauen, gerade die diese heroischen, stammen noch aus der Regie von Josef Goebbels. Also nach jedem Bombenangriff wurde natürlich immer wieder aufgeräumt. Also die Deutschen haben dann schon in den 2 Jahren Bombardierung der eigenen Heimat, also dieses Aufräumen und Enttrümmern gelernt. Das war natürlich noch nichts im Vergleich mit dem, was nach dem 8. Mai zu leisten war. Die Städte lagen zu 70-80% zum Teil in Trümmern, wenn man diese Bilder aus Dresden sieht, beispielsweise aus Hamburg. Dann wird einem klar, die Leute mussten sich fragen, wie sollen wir das je wieder bewohnbar machen? Es gab ja auch Pläne, das alles so zu lassen, wie es ist und ganz neu irgendwie nebenan auf dem Acker anzufangen und diese Städte so wie früher römische Ruinenlandschaften sich selbst zu überlassen. Aber nein, man begann mit verschiedenen Strategien, diese Trümmer wegzuräumen. Das war zunächst eine Arbeit der Planierung, also wenn man Dresden nach dieser mühseligen Enttrümmerung sieht, da war das eine absolut glatte, plane Sandwüste. Da konnte man eine Stunde lang durchmarschieren und sah kein Haus. Das ist absolut unvorstellbar. Und auch in so einer Stadt wie Berlin waren ja viele Straßenzüge dann praktisch verschwunden am Ende, also durch die Enttrümmerung natürlich auch freigeräumt. Und da konnte dann wieder aufgebaut werden.
Sie haben die Trümmerfrau angesprochen. Das ist so eine Art ikonisches Bild des Wiederaufbaus. Man sieht da Frauen in hochgeschlagenen Röcken, die Schaufel in der Hand, fröhlich lachend zu Werke gehen. Inwiefern ist das ein realistisches Bild, was man sich von diesen Aufräumarbeiten machen muss?
Es gibt auf der einen Seite diese Propagandabilder, die noch aus der Goebbels-Zeit stammen. Ja. Die sind tatsächlich fingiert und gestellt durch Hamburger Schauspielstudentinnen. Die warfen sich dann also die Gesteinsbrocken so zu wie beim Sport, bildeten so eine lange Kette. Und das war schon eine beeindruckende, aber natürlich lächerlich gestellte Inszenierung. Aber im Kern ging es natürlich so weiter. Viele Trümmerfrauen bildeten die sogenannten Eimerketten, wo man sich also von den Trümmerbergen hinunter die Steine in Eimern so in einer langen Reihe nach unten reichte. Und viele von den Frauen sahen auch nach Kriegsende erstaunlich gut aus und waren erstaunlich gut gekleidet. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann das sein? Warum gehen die mit diesen fantastischen Kleidern in diesen Dreck, um zu entrümmern? Wie sich darauf kam, die hatten nichts anderes mehr. Die haben dann in diesen ganzen Bombennächten natürlich immer nur ihre besten Sachen mit in den Luftschutzkeller genommen. Und viele andere, die alten, normalen Sachen, Alltagskleider waren verbrannt, zerschlissen. Und übrig blieb dann am Ende das beste Kleid. Und mit dem ging man dann in diese Eimerkette und verschließ auch das. Was dabei herauskam, waren natürlich zum Teil fantastische Bilder, die sich tief in die Erinnerung einprägten, weil die auch so ein rührendes Bild des Zusammenhalts und der Solidarität bildeten. Also die Eimerkette war das Symbol, also die visuelle Metapher für den verbliebenen Zusammenhalt so dieser deutschen Restgesellschaft. In Wahrheit sahen diese Bilder sind in Erinnerung geblieben. Viele sahen dann auch ganz anders aus, waren in ganz hässlichen, wattierten Jacken und so weiter. Aber in Erinnerung blieb eben diese mythisch schöne Frau, die mit anderen das Land wieder bewohnbar macht.
Ich finde interessant, dass Sie diese Stimmung auch nochmal ansprechen. Ich finde, die hört man auch ganz gut raus jetzt in dem Beitrag, den wir gleich nochmal anhören können von Trümmerfrauen in Berlin.
Berlin ist trotz seiner Zerstörung eine der aufgeräumtesten und saubersten Städte Deutschlands. Und nicht zuletzt hat dies Berlin seinen Frauen, seinen Trümmerfrauen zu verdanken. Man trifft sie überall, in Frohnau, in Tempelhof, in Zehlendorf und hier in Wilmersdorf am Heidelberger Platz. Und wie wurden Sie eigentlich Trümmerfrau, Frau Bürger?
Also Trümmerfrau wurde ich dadurch. Mir wurde, wollen wir mal ganz ehrlich sein, mein Lebensunterhalt ein bisschen knapp. Und da habe ich mich kurz entschlossen, zur Baufirma Hagen und Co. zu gehen, mich anzumelden. Und binnen 24 Stunden habe ich die ganze Sache erledigt. Und bin da, habe dann am Montag Schippe und Hack in die Hand gedrückt bekommen und rauf auf den Bau hinein in die Trümmer.
Und wie war es bei Ihnen, Frau Hiese?
Ich war 6 Jahre angestellt bei der Post und als Briefträger. Und da wurden wir auch abgebaut.
Und wie viele Stunden arbeiten Sie nun am Tage hier?
Also wir arbeiten 8 Stunden, haben in der Zwischenzeit eine Viertelstunde Frühstück und eine halbe Stunde Mittag. Und sonst ist die Arbeit sehr, sehr schwer. Wir haben sehr tief zu schippen. Wir sind in den Kellerschachtungen. Diese haben 2,20 Meter. Und wenn wir diese Arbeit vollendet haben, dann sind wir sozusagen auch fertig.
Hilft das schablonenhafte Bild, kann man sagen, die Männer sitzen in Kriegshaft und die Frauen bauen Deutschland wieder auf?
Na, das stimmt zum Teil, vor allen Dingen nach den ersten Kriegswochen, also nach der Heimkehr der Männer. Man sagt ja immer, diese letzte Kriegsphase und die ersten Nachkriegswochen waren so die Stunde der Frauen. Das stimmt insofern, als vielen Frauen die Last aufgebürdet war, einfach zu überleben und ihre Kinder durch dieses Chaos zu bringen. Und das war eine fantastische Leistung. Die Männer waren ja größtenteils noch im Krieg oder in Gefangenschaft. Und die Frauen bildeten mit ihren Kindern so enge Überlebensgemeinschaften, so Survival-Teams. Den Kindern wurden viel zu viel natürlich zugemutet, aber sie waren eben fix, sie waren wahnsinnig schnell. Also die Frauen planten regelrechte Klautrips, Plündertouren zusammen mit ihren Kindern. Die Ausführenden waren die Kinder, die planten die Frauen, weil die Kinder natürlich unendlich schnell waren. Die rannten zwar so zwischen den Beinen der Polizisten durch und kamen dann heil wieder nach Hause. Und selbst wenn sie gefangen wurde, war es kein Problem, weil die Waisenhäuser und Gefängnisse waren so überfüllt, also mit alleinstehenden Kindern, herumstreuenden Kindern. Also es gab überhaupt gar keine Gefahr, dass die irgendwie festgenommen wurden. Das waren ungeheuer vertrauensvolle Beziehungen. Und dass diese Frauen es schafften, diesen Kindern trotzdem so ein Gefühl für Gut und Böse beizubringen, ist natürlich eine ungeheure psychologische Leistung. In diese Überlebensteams kommen nun die Männer wieder zurück aus dem Krieg, ausgebrannt und verbittert. Und nehmen wahr, wie selbstbewusst diese Frauen geworden sind. Und nehmen eifersüchtig wahr, wie eng die Beziehung zu den Kindern ist. Und dann fangen sie an, herum zu kommandieren. Und das sind diese Kinder überhaupt nicht gewöhnt. Was kommt diese ausgebrannte Gestalt an und will uns hier jetzt befehlen? Das ist ein Loser, natürlich ein Kriegsverlierer in deren Augen. Und so liegen eben viele Männer verbittert auf der Couch rum, machen ständig nur Vorwürfe und sind alles andere als eine große Hilfe. Das ist eine Szene, die sich immer wieder abgespielt hat, aber natürlich gibt es auch andere, glücklichere Zusammenkünfte. Aber oft war doch das Gefühl der Enttäuschung ziemlich groß. Man hatte sie eben jahrelang nicht gesehen, nur auf ganz kurzen Fronturlauben. Diese Ehen wurden auch meist überhastet im Krieg geschlossen, um den Männern oder so ein bisschen Fronturlaub, verlängerten Fronturlaub zu gewähren. Und nun kam man nach Hause und war gealtert, und zwar enorm. Beide waren gezeichnet, also durch die Strapazen. Und man machte sich gegenseitig Vorwürfe. Und so begann nach Kriegsende oft der Krieg in den Familien. Und insofern gibt es dann 47, 48 eine unglaubliche Scheidungswelle. Gefolgt dann ein, zwei Jahre später von einer Heiratswelle. Also man sucht in der Nachkriegszeit neue Partner, die, die allein geblieben sind oder die ihre Männer verloren haben ohnehin. Aber auch die, die also im Frust nun zusammengeschweißt sind, suchen auch neue. Es gibt eine ungeheure erotische Mobilität in dieser Zeit. So bis 1948 ungefähr. Gerade eine Phase freier Liebe. Man will natürlich auch den Frieden jetzt, der ja auch voller Gefahren ist, den will man nicht unbedingt allein verbringen. Und insofern sucht man Partner, man probiert neue Leute relativ unbefangen aus in der Not. Und an diese Zeit des sexuellen Laissez-faire erinnern sich die Deutschen so im Nachhinein ungern. Man hat so dann später in den 50er Jahren das Bild der heilen Familie gepflegt, was eben auch sehr stark lebt aus diesem erotischen Chaos der Nachkriegsmonate.
Diese erotische Sehnsucht, so nenne ich es jetzt mal, die Sie da gerade beschreiben, die auch dann besonders stark ausgelebt wird, unmittelbar nach Kriegsende 1945, in diesen ersten, wie Sie auch geschildert haben, Harald Jener, sehr schwierigen Jahren und unter schwierigen Umständen. Vielleicht ist diese Sehnsucht und auch die Feierlaune gerade deshalb besonders groß. Über die werden wir gleich sprechen. Lassen uns einen atmosphärischen Einstieg zu diesem Themenaspekt gleich mal anhören, nämlich auch über die Trümmerlandschaften selbst, in denen die Menschen, wie wir gehört haben, arbeiten mussten und sich das Land wieder aufbauen mussten, hat man sehr schnell Witze gemacht, wie dieser Chanson über die Bremer Trümmer sehr anschaulich zeigt.
Wenn man Sonntagabend durch Bremen spaziert, links liegen Trümmer, rechts liegen immer Trümmer. Jeder alte Bremer den gleichen Wunsch spürt, weg mit den Trümmer, sonst wird es immer schlimmer. Denn was man vom alten Bremen träumt, ist oft so dumm und ungeräumt. Denn heute sind Bremens Herrlichkeiten alle Trümmer. Und so wie es früher war, wird Bremen leider nimmer. Die ganze Altstadt, die ist kaputt. Und wo man hinschaut, da liegt nur Schutt. Doch so ein Aufbau, der geht schnell. Eventuell, eventuell, der Der Wiederaufbau, der geht schnell. Eventuell, eventuell.
Er ist ja dann tatsächlich auch relativ flott gegangen, der besungene Wiederaufbau, Harald Jener. Manchmal spricht man oder denkt man sehr schnell, dieses Kriegsende, das muss eine furchtbar triste und traurige Zeit gewesen sein. Aber war nicht immer so, oder?
Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Es war natürlich eine Elendszeit, wie sie auch so genannt wurde. Aber es gab auch ungeheuer viel gute, geradezu überschäumende Laune. Das ist, gehört zu meinen verblüffendsten Entdeckungen, die ich dann immer wieder machen musste. Also in Form von Tagebüchern, aber auch von Zeitungsberichten, von Chansons wie diesem hier. Der Tod, die Angst vor dem Tod und die Freude am Leben, die liegen halt ungeheuer eng nebeneinander. Und wenn sie diesem Krieg entronnen sind, haben sie eben auch allen Grund zu feiern. Anderen ging es vollkommen anders. Die kamen natürlich aus dem Leiden nicht mehr heraus. Die fanden das entsetzlich, dass nach dem Krieg in Berlin schon im Mai 1945 in über 60 Clubs getanzt wurde. Zum Teil in den Ruinen. Also die oberen Geschosse waren alle weggeschossen. Unten im Keller gab es noch die alte Tanzbar. Musiker fanden sich zusammen und es wurde geschwurft. Zum Teil eben mit den Alliierten zusammen, zum Teil auch nur unter Deutschen. Es gibt eine junge Sekretärin, Brigitte Eike, die fast jeden Tag ausgeht, entweder ins Kino oder zum Tanzen oder beides, die dann am nächsten Morgen zwangsweise eben Trümmer enträumen muss, weil sie als Ex-BDM-Führerin dazu abkommandiert wird.
Also Bund Deutscher
Mädels. Bund Deutscher Mädels, genau. Und die sehnt sich nach ihren Jungs natürlich, die sukzessive zurückkommen. Es trudeln auch natürlich immer schlechte Nachrichten ein von ehemaligen Freunden, die nicht überlebt haben. Aber sie hat eben diesen unbedingten Unterhaltungswillen, den sie im Kino befriedigt, und den Willen zu tanzen und sich das Leben nicht vergällen zu lassen. Und so geht es ungeheuer vielen, gerade jungen Leuten. Also für viele ist dieses Chaos auch ein Abenteuerplatz, ein Abenteuerspielplatz sogar, um neue Erfahrungen zu machen, um so aus dem alten Leben rauszukommen. Und insofern sind diese Menschen sehr willig für einen Neuanfang, auch in sozialer Hinsicht. Also nicht unbedingt in manifest politischer, das natürlich auch. Aber wichtiger ist die Bereitschaft, neue Erfahrungen zu machen und aus diesem Mief und aus diesem Hochmut der NS-Ideologie rauszufinden.
Inwiefern spielt da mit rein, dass man auch, ich sag mal, auf wirtschaftliche Art und Weise sehr kreativ wird? Der Schwarzmarkt blüht zu der Zeit.
Das spielt eine ungeheure Rolle. Für mich ist der Schwarzmarkt ein Stück Staatsbürgerschule. Man lernt dort erstmal Menschenkenntnis. Man muss ja nicht nur die Ware prüfen, sondern vor allen Dingen den Verkäufer. Das ist normalerweise nicht so, aber beim Schwarzmarkt ist es, weil man ständig in Gefahr liegt, betrogen zu werden, ungeheuer wichtig, irgendwie sich einschätzen zu lernen. Man kooperiert ja auch mit den ehemaligen Feinden und Gegnern. Also Besiegte handeln mit Siegern. Und da sind plötzlich die Jungs ungeheuer wichtig und auch die Mädchen, die zum Teil Englisch sprechen, die sehr, sehr schnell lernen, sich umzustellen. Und die Jugend lernt die Relativität der Werte. Für die war so ein SS-Ehrendolch früher das Größte, was es überhaupt gibt, also mythisch verehrt geradezu. Jetzt merken sie, das Ding ist vollkommen wertlos, aber die Amerikaner wollen es unbedingt haben. Was jetzt auf neue Weise mythisch umkränzt ist, ist die Lucky Strike, also die Zigarette. Diese Packung ist ja nicht nur Tabak, sondern sie ist eine neue Währung. Die ist das Versprechen einer neuen Welt, das Versprechen des Siegers, der Freiheit. Und so lernen sie eben tauschen und handeln. Ein SS-Ehrendolch gegen eine halbe Stange Lucky Strike. Und diese Erfahrung, dieses Jonglieren von Menschen mit vollkommen anderen Wertesystemen, anderen Traditionen, Das ist für die deutsche Jugend und die deutsche Gesellschaft insgesamt natürlich ungeheuer lehrreich. Und dann das Lernen, das Leben so in der Grauzone, in der halben Kriminalität, so einfach mal Gesetze übertreten zu müssen, das ist natürlich auch für diesen immer noch wahnsinnig obrigkeitsstaatlich tickenden Deutschen eine ganz wichtige Lebenserfahrung.
Sie sprechen es an, besonders 47, 48 beginnt auch die neue alte Polizei Razzien durchzuführen auf Schwarzmärkten und versucht die Leute davon abzuhalten, diese legalen Grenzen zu überschreiten, wie Sie gerade beschrieben haben, Harald Jena. Vielleicht hören wir deswegen nochmal eine Reportage, wo ein Kölner Reporter mal ganz investigativ erst ein Mädchen auf der Straße anspricht, das Nähe Vegan, ist nicht ganz leicht zu verstehen, am Anfang auf Kölsch verkauft und dann zu seiner Mutter geht.
Und du kleines Mädchen, du hast ein freundlicheres Gesicht. Hm? Sag mal, muss man bei dir auch erst was kaufen oder sagst du mir auch sowas?
Nö, kaufen muss man. Muss
was
man
hast
verdienen.
Du denn? Was hast du denn?
Oh, klar, jetzt hat man ein bisschen. Nee, Jan.
Was kostet das Negan?
Naja, 20.
Dann gib mal eine Rolle her. Dankeschön. Und was verdienst du am Tag?
Ach, guck auch ganz an. Und manchmal tut ihr da auch 50 Mal so. Und manchmal kommt auch ja nichts.
Und wie heißt du?
Irka Schmitz.
Hast du noch eine Mutti?
Ja.
Wo wohnst du?
Rostrum, erster Haus.
Dankeschön, Erika. Also, Herr Kolfenbach, nächste Straße rechts, erstes Haus an der Ecke da, ne?
Danke, ja.
Na, mal sehen, ob jemand kommt.
Aha. Was jetzt schon wieder los? Hier?
Hallo, Frau Schmidt.
Ja, was wollen Sie denn?
Ja, ist wegen der Erika.
Ist dem Kind was passiert?
Nee, können Sie eben mal rauskommen, ja? Kommen Sie eben mal runter.
Ja, wo sind Sie von der Polizei?
Nee, keine Angst. Also ich bin vom Rundfunk. Sag ich Ihnen gleich, ne? Kommen Sie eben mal runter, ja? Schönen guten Abend.
Also, ja,
ich bin nicht von der Kriminalpolizei, also keine Angst.
Was
es handelt sich aber um die Erika. Ich habe da eben.
Ist dem Mädchen was passiert?
Nee, ist ihr nichts passiert, aber ich habe ihr eben von ihr was gekauft. Wissen Sie darüber Bescheid, dass sie so schwarz verkauft?
Ja, warum denn nicht?
Na, ich weiß ja nicht so als Mutter.
Ja, meinen wir müssen doch leben.
Kriegen
was
soll man
denn sonst leben? Nö, mein Mann ist in Russland in Gefangenschaft. Ah. 4 Kinder habe ich noch, die Erika ist die Älteste. Ich selbst kann nicht weg, ich kann nicht arbeiten, ich muss meine Kinder versorgen. Ich kann sie ja nicht verhungern lassen, die Kinder.
Haben Sie keine Angst mal um das Mädchen?
Auch Angst. Die kann gut laufen, wenn die Polizei kommt.
Ja, ich meine mal so viel später.
Ach je, so oder so kaputt, ob das jetzt oder wann.
Na ja.
Ich meine, jetzt können wir wenigstens leben, wenn sie so auf den schwarzen Markt geht und ein bisschen was verkauft. Ne? Muss ja nur schließlich sein.
Also ein paar schnelle Beine braucht man, um zu überleben und ein bisschen Erfindungsreichtum. Harald Jena, was meinen Sie? Vielleicht ein weiter Vorgriff, aber auch ein Thema, mit dem Sie sich aktuell beschäftigen. Inwiefern leiten diese Erfahrungen, die sehr viele Menschen auf dem Schwarzmarkt mit einer neu entstehenden Wirtschaft machen, das spätere sprichwörtlich gewordene deutsche Wirtschaftswunder ein?
Na, man lernt natürlich da handeln und man lernt auch mit ungefassbaren Absurditäten zusammen zu leben. Also es gibt ja auf der einen Seite das Prinzip der Lebensmittelkarten, also der Zwangsbewirtschaftung. Und da entsteht der Otto-Normalverbraucher als Sprichwort. Der Normalverbraucher, der kriegt so ein Fingernagel großes Stück Fett pro Tag zugeteilt und so eine Scheibe Brot. Und das ist eben alles, wie man so schön sagt, zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Und damit muss er auskommen. Alles, was er sonst darüber hinaus besitzt, steht ihm nicht zu. Denn es kann logischerweise nur schwarz erworben sein. Und so gibt es auf der einen Seite dieses Löffelfüttern durch die Zwangsbewirtschaftung und auf der anderen Seite eben einen absolut entfesselten Kapitalismus, vollkommen unkontrolliert, der so zum Teil mafiotisch organisiert im Schwarzmarkt. Und aus diesen beiden Bereichen, also dem entfesselten Kapitalismus und der totalen Regulation, entsteht die Bereitschaft zur sozialen Marktwirtschaft natürlich in den 50er Jahren, die als die Lösung erscheint und es irgendwo natürlich auch ist. Und nachdem das so 1948 durch die Währungsreform in Gang gesetzt wird, gibt es ja mal erst eine große Delle, also eine relativ große Arbeitslosigkeit. Und dann geht es aber sehr rasch aufwärts mit unglaublichen Zuwachsraten von zum Teil 8, 9, 10 bis 12% Wachstum pro Jahr. Das sind natürlich Entwicklungen, von denen wir heute nur träumen können.
Das ist dann nochmal eine spannende Entwicklung, der wir leider aber eine andere Stunde widmen müssen, Harald Jena. Zum Abschluss vielleicht noch eine grundsätzliche zusammenfassende Frage. Jetzt haben wir in den letzten Minuten gehört, wie turbulent, wie vielschichtig diese Zeit nach dem Kriegsende war, haben uns ein bisschen damit befasst, mit dem Schicksal der ehemaligen Inhaftierten der Konzentrationslager, mit dem Schicksal der deutschen Flüchtlinge aus den Ostgebieten, aber auch mit der wirtschaftlichen Situation und dem Wiederaufbau durch die ikonischen Trümmerfrauen. Wie ist es Ihnen persönlich ergangen? Was war so für Sie die wichtigste Erkenntnis aus der persönlichen Beschäftigung mit dem Kriegsende 45?
Ich habe natürlich mehr Verständnis entwickelt, also für die Generation meiner Eltern und Großeltern. Ich bin immer noch schockiert darüber, wie wenig in dieser Zeit über die Juden gesprochen wurde, über den Holocaust. Mir ist allerdings auch klar geworden, wie sehr diese Gesellschaft zu Beginn auf der Verdrängung aufbaute und vielleicht sogar aufbauen musste. Denn wenn man diesen gewaltigen Völkermord, diese Schuld wirklich hätte an sich herangelassen, hätte man, glaube ich, die Kraft für diesen enormen Wiederaufbau gar nicht aufbringen können. Insofern ist es leicht, das zu verurteilen, aber wenn man bedenkt, dass wir alle davon profitieren, dass die Bundesrepublik auf der Verdrängung, auf der Lüge eigentlich aufbaut, dann ist es auch nicht so leicht, diese Leute zu verurteilen.
Das Wissen.
Nach der Kapitulation 1945, Deutschlands chaotischer Neuanfang, so hieß diese Folge von Das Wissen mit dem Journalisten und Autor Harald Jena und mit Tönen aus dem ARD-Archivradio. Unter archivradio.de gibt es diese Töne aus der Folge in Originallänge sowie weitere Beiträge speziell zum Kriegsende, aber auch zu anderen wichtigen historischen Ereignissen. Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.